Ja, liebe Gemeinde, wir beschließen heute unsere Predigtreihe zum Thema Heiligkeit und werden heute uns dem letzten Thema widmen, die Gemeinde, das heilige Volk. Wir wollen also heute Morgen uns mit der Heiligkeit in Bezug auf Gemeinde beschäftigen und zunächst einmal schauen, warum misst die Bibel der Heiligkeit so einen großen Stellenwert zu? Wir wollen uns bewusst machen, dass wir als Gemeinde heilig leben sollen und vor allem, wie wir zur Ehre Gottes leben können. Und zunächst einmal will ich eingangs festhalten, Heiligkeit geht immer von Gott selbst aus. Heiligkeit geht von Gott selbst aus. In Levitikus 19, Vers 2 heißt es über den lebendigen Gott: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, Gott, bin heilig. Der Grund, warum wir heilig leben sollen, ist also immer in Gott selbst begründet. Er ist heilig und deshalb sollen auch wir heilig leben. Wenn Gott uns auffordert, heilig zu leben, dann geht es also darum, dass wir zu ihm passen. Heiligkeit ist also Ausdruck, zu Gott zu passen. In Epheser 1, Vers 2 schreibt der Apostel Paulus an die Gläubigen: In Christus hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in der Liebe. Gott selbst hat dich und mich zur Heiligkeit erwählt. Das muss man sich mal vorstellen. Heiligkeit ist also nie ein Nebenprodukt des Glaubens, sondern ist Hauptbestandteil, ich will sogar sagen Bestimmung des Glaubens. Wenn wir zu Gott passen wollen, dann darf uns die Heiligkeit, dann darf uns ein geheiligtes Leben nicht egal sein. Ich kann nicht sagen, ich lebe mit Gott, aber mit der Heiligkeit oder mit einem geheiligten Leben nehme ich es nicht ganz so genau. Das gehört zusammen. Denn das Ziel von Heiligkeit ist immer, seinem Sohn Jesus Christus selbst ähnlicher zu werden. Paulus schreibt es einmal in Römer 8, 29: Denn Gott hat die schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleichförmig zu werden. Doch werden wir als Gemeinde diesem Anspruch gerecht? Leben wir Heiligkeit? Ist es unser Wunsch, dein und mein Wunsch, ihm ähnlicher zu werden? Und wie können wir Heiligkeit als Gemeinde kultivieren und gleichzeitig Bestandteil einer unheiligen Welt zu sein? Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich der Apostel Petrus im zweiten Kapitel seines ersten Briefes, in dem er aufzeigt, dass Menschen gegenüber Gott ungehorsam geworden sind und Jesus Christus als Stein des Anstoßes verworfen haben und dadurch Unheiligkeit und verdrehte Gesellschaft uns umgibt. Und dann schockt er seine Zuhörerschaft, er schockt die Gemeinde und letztendlich auch uns, indem er dieses große "Aber ihr seid anders" in den Mittelpunkt stellt. Und das ist unser Predigtext. 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Petrus erinnert uns mit diesen Worten an unsere Identität als Gemeinde. Und er mahnt unsere Funktion als heilige Gemeinde in einer unheiligen Gesellschaft an. Und ich sehe hier 5 Kennzeichen, die ich gerne mit euch heute Morgen teilen möchte. 5 Kennzeichen, die wir als Gemeinde kennen sollten, die unsere Gemeindeidentität eigentlich sind. Und diese umsetzen, um dem heiligen Anspruch Gottes gerecht zu werden. Ein erstes. Wir sind von Gott auserwählt. Petrus schreibt es, wie wir gerade gelesen haben, wir sind ein auserwähltes Volk. Wir sind auserwählt. Wir sind erwählt. Als Jogi Löw, unser Bundestrainer, die letzten Wochen für die Fußball-EM, die vor 2 Tagen begonnen hat, 26 Spiele erwählt hat, die uns bei der Fußball-EM vertreten sollen, hat er diesen jungen Spielern eine große Verantwortung aufgeladen. Sie haben eine große Verantwortung, aber gleichzeitig sind sie privilegiert. Geistlich gesehen sind wir als Nachfolger Jesu durch die Erwählung Gottes auch privilegiert und haben auch ebenfalls eine große Verantwortung. Doch wenn Gott erwählt, dann zum guten Glück nicht nach den Maßstäben eines Bundestrainer Jogi Löw. Denn bereits im Alten Testament, als Gott Israel erwählt, erwählt er Israel nicht, weil sie so großartig sind, sondern weil er es liebte. Deuteronomium 7, 6 bis 8. Und in dem gleichen Maße hat Gott auch seine Gemeinde nicht erwählt, weil wir so fantastisch oder so großartig wären, sondern weil er uns liebt. Das ist die Motivation. Alle Handlungen Gottes münden letztendlich immer wieder in dem einen Motiv, seine Liebe. Gottes Liebe ist also der Grund für deine und meine Erwählung. Keine Tat von uns, sondern seine Liebe zu uns. Die Liebe Gottes werden wir wohl nie ganz begreifen, aber eines dürfen wir, sie ganz annehmen. Und dann stellt sich die Frage, okay, aber zu was sind wir denn erwählt? Gott hatte einst Israel erwählt, um ein Volk zu haben, mit dem er exklusiv Geschichte schreibt. Und durch Jesus hat Gott sich ein weiteres Volk erwählt, um auch Geschichte zu schreiben, seine Gemeinde. Wir sind, sagt Petrus, ein auserwähltes Volk. Und Petrus verwendet hier das griechische Wort genos. Und es bedeutet so viel wie eine Ansammlung von einer neuen Sorte von Mensch. Und genau das ist die Gemeinde Jesu. Eine Ansammlung einer neuen Art von Mensch in Christus Jesus. Er hat dich und mich erwählt, um mit seiner Gemeinde, mit einer neuen Art von Mensch, Geschichte zu schreiben, lokal und global. Aber ergreift uns das noch? Erfasst es uns noch, was das in der Tiefe bedeutet? Ich glaube, wir sollten uns immer wieder daran erinnern, was Jesus in Johannes 15, Vers 16 sagt. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und diese Reihenfolge sollten wir beachten. Und ja, auch wenn das Geheimnis der Erwählung ein Geheimnis bleibt und wir vieles nicht verstehen können, eines können wir als Gemeinde: es von Herzen annehmen und dankbar zu sein, dass die Schrift uns zusagt: ihr seid mein auserwähltes Volk. Ein zweites: wir sind von Gott befähigt. Petrus fährt fort und benennt uns und die Gemeinde eine königliche Priesterschaft. Im Alten Testament gab es nach der Zeit Melchisedeks eine strikte Trennung zwischen dem Königtum auf der einen Seite und dem Priestertum auf der anderen Seite. Jeder König, der versucht hat, das Priestertum und das Königtum wieder zusammenzubringen, wurde von Gott verurteilt, so auch König Saul. Petrus nun bringt genau diese beiden Ämter zusammen, das Königtum und das Priestertum, und benennt die Gemeinde: ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das war revolutionär. Das war ein ganz neuer Ansatz. Und in der Tat, Jesus ist der König der Könige und hat König und Priestertum zusammengebracht. Er wurde ebenso der hohe Priester, der den Weg zu Gott freigemacht hat. Doch in ihm, in Christus, hast du und ich Anteil an dieser Königsherrschaft. Wir gehören dem König Jesus. Wir dienen seinem Königsherrschaft. Wir handeln in seiner königlichen Autorität. Wir haben hier auf Erden geistliche Kämpfe zu kämpfen, aber immer im Namen seines Königreiches. Und wir werden eines Tages, sagt die Schrift, mit ihm regieren. Und auch an der Priesterschaft haben wir Anteil in Christus. Denn die einzigartige Rolle des hohen Priesters war es, den Weg zu Gott, die intime Beziehung zu Gott pflegen und die Gegenwart zu ihm zu ermöglichen. Und in dem Maße ist es eine der größten Auszeichnungen eines Nachfolgers Jesu, dass wir in Christus, in unserem hohen Priester, den Zugang zur Gegenwart Gottes haben. Auch wir treten für Menschen ein. Auch wir legen die Schrift aus wie die Priester. Denn darin liegt das Priestertum aller Gläubigen begründet, das ja auch in unserer Gemeinde seit 200 Jahren ein großes Thema ist. Die Tatsache, dass jeder die innige Beziehung zu Gott haben kann. Die Tatsache, dass wir füreinander da sind. Die Tatsache, dass wir einander dienen können, dass jeder die Schrift studieren und jeder die Schrift auslegen kann, macht das Priestertum aller Gläubigen aus. Und genau das fasst ja auch Johannes zusammen, wenn er über Christus sagt, dass Christus uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern seines Gottes und Vaters. Was für ein unglaubliches zweites Privileg haben wir als Gemeinde aus Perspektive des Neuen Testaments. Königliche Priesterschaft. Nicht mal der König im Alten Testament durfte das Priestertum und das Königstum zusammenbringen. Als Gemeinde sind wir daher befähigt, königliche und priesterliche Aufgaben wahrzunehmen. Aber tun wir das? Sind wir uns dessen bewusst? Ein drittes Kennzeichen der Gemeinde: wir sind durch Gott heilig. Petrus nennt Gottes heiliges Volk. Und er greift darauf auf einen Begriff zurück aus Exodus 19, Vers 6, als dort Israel als Gottes heiliges Volk bezeichnet wird. Im Alten Testament, im Alten Bund, wurden Gegenstände, Personen von Gott für seine Zwecke abgesondert. Die Bundeslade, Gegenstände des Tempels, Priester oder auch der Zehnte. All das wurde für Gott abgesondert. Und in dem Maße, dass es abgesondert war, für Gott getrennt, Gott geweiht, war es heilig. Im Neuen Testament, unter dem Neuen Bund, existieren solche Dinge wie Bundeslade, Tempel, klassische Priesterschaft nicht mehr. Denn das einzig, und ich will es mal so bezeichnen, wirklich heilige Ding auf Erden ist seine Gemeinde. Der neue Tempel, seine weltweite Gemeinde. Und dieses kostbare Gut nennt Petrus Gottes heiliges Volk. Die Nation Israel war in ihrem Verhalten als solches nie heilig. Genauso wenig können wir das über die Kirche sagen. Israels Versagen war teilweise eklatant und das Versagen der Kirche in den letzten Jahrhunderten teilweise erschreckend. Aber in unserer Beziehung zu Christus sind wir trotzdem heilig. Heilig, weil Christus und seine Gerechtigkeit uns heilig macht. Seht ihr? Heiligkeit ist nie eine Errungenschaft eines vorbildlichen Lebens. Heiligkeit ist nie eine Errungenschaft eines ernsthaften Bibelstudiums. Heiligkeit ist nie eine Errungenschaft einer außergewöhnlichen Tat. Heiligkeit ist ein Zustand, in den dich Gott versetzt. Es ist seine Heiligkeit, die dich heilig macht. Das Wort Hagios, das hier verwendet wird, spricht von unserer Identität in Christus. Du bist also heilig, weil Christus heilig ist. Du bist heilig, weil seine Heiligkeit in dir lebt und du dadurch heilig bist. Es ist also immer seine Heiligkeit, die in meiner Niedrigkeit so sichtbar wird. Und in diesem Maße sind wir abhängig von Christus. Und stell dir vor, wir sind auch dann noch heilig, wenn wir untreu sind und unheilig handeln. Denn unsere Heiligkeit hängt zum guten Glück nie von unserem spirituellen Reifegrad oder von unserem geistlichen Reifegrad oder Leistungen ab, sondern einzig und allein von Jesus Christus, der durch die Wiedergeburt in unseren Herzen wohnt. Aber die Frage ist, hast du eine Wiedergeburt schon erlebt? Und wenn ja, werden wir seiner Heiligkeit in uns gerecht? Lebe ich als Teil des Volkes heilig? Petrus nennt uns Gottes heiliges Volk. Und wir haben gesehen, Heiligkeit heißt immer Absonderung. Abgesondert von etwas. Gott hat die Welt, hat die Gemeinde abgesondert von weltlichen Maßstäben. Er hat die Gemeinde abgesondert von unheiligen Werten. Abgesondert von gottlosen Idealen. Aber wenn Gott absondert von, dann sondert er auch immer ab zu. Er hat die Gemeinde abgesondert zu himmlischen Maßstäben, zu heiligen Werten, zu göttlichen Idealen. Abgesondert von, abgesondert zu. Und wir nehmen diese Realität häufig in unserem Alltag als eine gewisse Diskrepanz wahr. Denn einerseits sollen wir nicht mehr von der Welt sein, aber wir sind in der Welt. Wir sollen uns unterscheiden von der Gesellschaft und gleichzeitig sollen wir Gesellschaft gestalten. Ich habe gedacht, man kann das vielleicht ganz gut in einem Boot erklären. Der Zweck eines Bootes ist erfüllt, wenn es im Wasser liegt. Dort gehört es hin. Dort macht es am meisten Sinn. Doch die Funktion und die Nützlichkeit eines Bootes ist dann in Gefahr, sobald Wasser ins Boot eintritt. Seht ihr? So verhält es sich mit den Heiligen der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, in der Welt zu sein, umgeben vom Wasser. Dort will uns Gott gebrauchen. Dort will uns Gott als seine Gemeinde einsetzen. Doch sobald zu viel Wasser der Welt in uns eindringt, desto mehr stellt sich die Nützlichkeit, der Sinn und auch der Zweck der Gemeinde in Frage. Es ist für uns als Nachfolger Jesu, aber auch für uns als Gemeinde daher immer wieder notwendig, das Boot, das Gefäß reinzuhalten. Und aus diesem Grund gibt Paulus aus seinem Zögling Timotheus den Ratschlag in 2. Timotheus 2, 21: Wenn jemand sich von diesen Dingen, Menschen oder unheiligen Einflüssen, reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Lasst uns also als Gemeinde in diesem Sinne ein heiliges Volk in einer unheiligen Welt sein. Ein viertes Kennzeichen der Gemeinde: Wir sind für Gott unendlich wertvoll. Paulus formuliert es: Ihr seid sein persönliches Eigentum. Es gibt ja zwei Arten, wie man den Wert im Leben bestimmen kann. Der erste hängt davon ab, wie viel jemand bereit ist zu bezahlen für ein schönes Haus oder für ein tolles Auto oder für die Eintrittskarte für das Fußball-EM-Spiel. Darf ich dich fragen, was ist dein Wert? Wie viel wert bist du? Wie viel wurde für dich bezahlt? Paulus schreibt in 1. Korinther 7, Vers 23: Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, seinen Sohn. Deshalb werdet nicht Sklaven von Menschen. Der lebendige Gott hat den höchsten Preis bezahlt, seinen Sohn. Mehr konnte er nicht geben. Das war Ausdruck von Wertschätzung uns gegenüber. Seinen Sohn im Leben zu haben, macht dich wertvoll. Die andere Art, wie man den Wert im Leben bestimmt, hängt davon ab, wer in der Vergangenheit diesen oder jenen Gegenstand in den Händen hatte. Das kennen wir zum Beispiel bei Versteigerungen. Wenn persönliche Besitztümer von einer Prinzessin Diana oder von einer Fußballikone Maradona oder eines Musikers wie Michael Jackson Dinge versteigert werden, die sie in den Händen hatten, steigert sich der Wert. Interessantes Phänomen. Der Wert kommt also durch den Besitzer zustande. Darf ich auch hier fragen, wer besitzt dich? Wer besitzt dich? Als Kind Gottes vertrauen wir hoffentlich der Zusage aus Psalm 139, dass wir in den Händen Gottes sicher sind. Wir in seiner Hand. Wir in der Hand des Besitzers sind wertvoll, weil der Besitzer uns wertvoll macht. Du in der Hand deines Schöpfers, du in der Hand deines Königs, Herrn und Erlösers, mach dich wertvoll. Dein Wert hängt davon ab, wer dich besitzt. Und weil er selbst bezahlt hat, weil er selbst dich in seinen Händen hält, darfst du dich wertvoll nennen. Denn wir sind sein persönliches Eigentum. Ein fünftes und letztes. Wir sind ein lebendiger Hinweis auf Gott. Petrus erinnert seine Zuhörer und letztendlich auch uns abschließend daran, ihr seid ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in ein wunderbares Licht gerufen. Lebendiges Beispiel für Gottes Güte. Ihr Lieben, genau das sollen wir sein. Ein lebendiges Beispiel für Gottes Güte. Und es geht darum, dass wir das in Erinnerung uns rufen, persönlich, aber auch als Gemeinde hier am Ort. Denn mit der Art und Weise, wie wir leben, wie wir reden, wie wir arbeiten, geben wir immer einen Hinweis auf Gott. Entweder ein gutes oder ein schlechtes. Und Petrus bezeichnet dieses Beispiel als lebendig, nicht tot. Als dynamisch und nicht statisch. Als mobil und nicht träge. Und ist euch aufgefallen, dass Petrus diese Vorbildsfunktion der Gemeinde nicht als eine Option darlegt, sondern als eine Selbstverständlichkeit. Ihr seid ein lebendiges Beispiel. Ihr seid es. Ob wir wollen oder nicht, ob es uns gefällt oder nicht, wir geben als Einzelner und als Gemeinde immer einen Duft für Jesus ab. Aber ist dieser einladend oder ausladend? Ist diese herzlich oder kühl? Gewinnend oder abstoßend? Wer mich kennt, weiß, ich liebe Barbecue. Und ich muss gestehen, dass ich es kaum mehr erwarten konnte in den letzten Tagen, bis wir endlich unseren Grill anschmeißen konnten. Unser Nachbar, der hat es bereits vor Wochen und Monaten getan. Und jedes Mal, wenn er auf dem Balkon anfing, muss ich gestehen, bekam ich Lust nach mehr. Der Duft des Grillens meines Nachbarn hat bei mir die Lust nach mehr geweckt. Paulus drückt einmal in 2. Korinther 2, 15 es so treffend aus, wenn er sagt, wir sind ein Wohlgeruch Christi. Unter denen, die gerettet werden, die Gemeinde, und unter denen, die verloren sind, außerhalb der Gemeinde. Seht ihr? Nachfolger Jesu geben immer einen Duft ab. Ob es ein Wohlgeruch ist, oder nicht? Das haben wir in der Hand. Denn die Art und Weise, wie wir leben, wie wir über Menschen reden, wie wir arbeiten, wie wir über den Glauben reden, ist entscheidend, ob der Duft Christi Menschen erreicht, sie ihn wahrnehmen und vielleicht sogar Lust auf mehr haben. Deshalb mache ich uns Mut, sowohl hier als auch an den Bildschirmen zu Hause. Lasst uns bereit sein, immer wieder neu kritisch unsere Art und Weise, wie wir leben, auch in dieser Gesellschaft, zu hinterfragen. Selbstkritisch zu sein. Ob in der Familie oder in der Gemeinde. Ob am Arbeitsplatz oder in der Schule. Wir sind immer ein Hinweis auf Gott. Fünf Kennzeichen, die wir persönlich nehmen dürfen. Fünf Kennzeichen, die unsere Identität beschreiben. Aber auch fünf Kennzeichen, die wir als Gemeinde persönlich nehmen sollten. Fünf Kennzeichen für unsere Identität als Gemeinde. Auserwählt, befähigt und heilig zu sein. untadelig, unendlich wertvoll und ein lebendiger Hinweis auf Gott selbst. Liebe Gemeinde, wenn Gott uns so sieht, dann lasst uns selbst auch uns so sehen. Und ich glaube, dieser heutige Predigttext ist ausreichend Einladung, um mit unserem persönlichen Leben, mit unserem Gemeindeleben darauf zu antworten. 5 Kennzeichen Gottes als Gemeinde, nach innen wie nach außen. Wie wäre es, wenn wir in der kommenden Woche in unseren Gruppen und Kreisen in der Gemeinde oder auch im persönlichen Gespräch genau darüber ins Gespräch kommen? Ich möchte beten, wir bleiben dazu sitzen. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für dieses kraftvolle Wort von Petrus, das wir 2000 Jahre später heute Morgen betrachten durften. Ich danke, dass dein Wort Realität und Kraft ist und dass dein Wort uns aufrüttelt, dass dein Wort uns wach macht, erneuern will, Sehnsucht wecken will, dass dein Wort Leben gestalten will, unsere Herzen erreichen will. Und Herr, da wo du den Finger heute Morgen draufgelegt hast, vielleicht bei einem oder bei mehreren Gedanken, da lass uns es ernst nehmen, mit nach Hause nehmen, in unsere persönliche Zeit mit dir, um es mit Leben zu verbinden. Persönlich, aber auch als Gesamtgemeinde. Da hilf uns und segne uns in diesem Weg, auch in der Hinsicht, dir, Herr Jesus, ähnlicher zu werden. Danke. Amen. Und genau das wird jetzt der Oda-Chor euch nochmal zusingen, ähnlicher zu werden wie Jesus, more like you.